Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Schönen guten Morgen, Mirko Wormuth hier, der Fondsadvisor für den China Digital Leaders.
Und da hört man schon, Sie sind China-Experte und Vorberater für den China Digital Leaders. Das wohl größte Thema aus China sind, denke ich, die Lockdowns. China fährt nach wie vor eine Zero-Covid-Politik. Allerdings wird wohl auch schon wieder gelockert. Das ist das, was man hört. Herr Dr. Wormuth, wie ist denn die Lage in China? Also wie viel ist noch dicht und wie sehr wird tatsächlich gelockert?
Naja, also vorerst muss man ja mal sagen, der gute Herr Xi hat sich ja mit dem Zero-Covid verheiratet. Das ist jetzt wirklich eine Ehe. Das wird auch keine Scheidung geben. Insofern bleibt das bei Zero-Covid. Ich sehe da keine Lockerung. Im Gegenteil, wir haben jetzt wieder leicht ansteigende Zahlen. Das waren jetzt, glaube ich, gestern 196 landesweit. Das ist natürlich nichts für ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Aber wenn man natürlich Zero-Covid sich auf die Stirn geschrieben hat, dann ist das 196 zu viel. Und deswegen sehen wir halt auch jetzt in Shanghai bestimmte Districts, die jetzt wieder Massentests machen jeden Tag. Ich weiß von individuellen Fällen, auch von Freunden, die wieder in Compounds leben, wo es keinen Ausgang mehr gibt. In Peking sieht das ähnlich aus, aber Peking hat keine wirklichen Lockdowns. Gibt es halt nur massive Einschränkungen, wo man hingehen kann, wie oft man einen Test braucht, was mit den Restaurants ist, die jetzt wieder geschlossen sind, ja, oder auch bestimmte Bars und andere Lokalitäten. Insofern, China ist da nicht raus. Es ist eine riesige Tragödie. Zero Covid wirklich hat die Attraktivität Chinas massiv beschädigt. Und insofern, glaube ich, müssen wir einfach noch die Luft anhalten und warten, was jetzt in den nächsten Wochen dort passiert. Denn wir wissen, Omikron schleicht weiter um jede Ecke, aber diese wesentlich ungefährlichere Variante wird nicht als solche vom Staatschef wahrgenommen.
Wie sehr ist die Wirtschaft denn betroffen? Also im Grunde ist doch Chinas Interesse auch, den Fünfjahresplan unter anderem zu erfüllen. Wachstum ist was ganz Wichtiges und wenn da sogar Negativwachstum stehen könnte, dann ja, wäre das ja schlimm für China. Ich weiß gar nicht, wie schlimm, aber gut wäre es auf jeden Fall nicht.
Na gut, sie haben im März hat sich auf die Fahnen geschrieben, die 5,5% GDP-Wachstum hinzukriegen. Und das sah im ersten Quartal ja auch noch ganz gut aus mit 4,8%. Jetzt im zweiten Quartal, wenn man dem Premierminister Li Keqiang glauben darf, der hat vor kurzem ein Meeting gemacht mit sage und schreibe 100.000 Kadern über Video bis runter auf die Lokalebene. Und hat quasi das Ziel herausgegeben, dass es auf gar keinen Fall negatives Wachstum im zweiten Quartal geben darf. Und das muss jetzt umgesetzt werden. Das ist natürlich wahnsinnig schwer umzusetzen mit einer Zero-Covid-Politik, die zeitgleich betrieben werden muss. Ja, auf der einen Seite also, es darf keine neuen Fälle geben und die Wirtschaft muss wachsen. Und das ist natürlich ein Widerspruch, den die jetzt nicht auflösen können. Und deswegen ist es eine absolute Katastrophe, was gerade da passiert. Die meisten Investmentbanken haben ihre GDP-Wachstumsziele für China runterdividiert auf 2,0 im Fall von Bloomberg oder jetzt bei Morgan Stanley sind es 3,2, aber dass sie die 5,5 nicht schaffen werden und deswegen halt Amerika dieses Jahr im Zweifel sogar noch ein höheres Wachstum hat, kann natürlich für einen so ideologisierten Xi Jinping nur eine absolute Katastrophe sein. Aber er ist verheiratet mit Zero Covid und deswegen kommen die da auch nicht raus. Die Situation an den Häfen wurde jetzt langsam besser. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Situation auf den Straßen, die sogenannte Highway Mobility, ist immer noch massiv eingeschränkt, weil viele Lokalitäten einfach unglaublich strenge Covid-Regeln auferlegt haben, wo die Truckfahrer einfach durch bestimmte Gebiete nicht fahren dürfen. Und an der Stelle hapert es halt. Die Häfen funktionieren, aber der An- und Abtransport ist alles andere als gesichert. Und deswegen haben wir halt diese massiven Behinderungen natürlich auch für den internen Austausch von Gütern, für die Autoindustrie zum Beispiel, wo viele Zulieferer einfach ihre Sachen nicht zu den großen Autoherstellern, gerade zu den EV-Playern, schicken können. Und man kann es fast nicht glauben, dass im April in Shanghai kein einziges Auto verkauft wurde. Das steht auf der öffentlichen Berichterstattungsformular, das habe ich hier in so einer Präsentation mal gezeigt, da steht eine Zero, ja, das ist eine Null. Null Autos in ganz Shanghai im April verkauft. Das hat es vorher noch nie gegeben. Also der Schaden ist immens.
Es gibt ja noch einen zweiten Punkt, warum gerade Börsianer China so ein bisschen meiden oder kritisch betrachten, nämlich, sie haben jetzt den Begriff Ideologie ganz häufig betont. Es ist gar nicht so richtig klar, wo China sich geopolitisch positioniert und man fürchtet, dass die im Zweifelsfall sich eben pro Russland entscheiden würden. Es gab auch schon die ein oder andere Äußerung pro Russland, aber so ganz klar ist das ja nicht und so ganz klar pro Russland positioniert hat man sich offenbar auch nicht. Wie positioniert sich China aus Ihrer Sicht?
Also erstmal will China natürlich geopolitisch ein größerer Spieler werden. Da sind sie heute noch nicht. Aber sie wollen halt sich auch nicht in die bestehenden Institutionen und Organisationen so einbringen, dass sie sich halt den auch bestehenden Regeln unterordnen müssen. Sie wollen auch die Regeln komplett neu ordnen. Und das schafft man nicht alleine. Dazu braucht man Partner. Und Russland ist als so ein Partner auserkoren worden. Das haben wir Anfang Februar sehr schön gesehen, wie sich die beiden Staatschefs, Xi Jinping und Putin, da noch vor der Olympiade getroffen haben. Übrigens einer der wenigen Staatschefs, der mal dem Herrn Xi Jinping die Hand schütteln durfte in dieser ganzen Corona-Zeit. Und deswegen diese Freundschaft steht. Was den Krieg aber angeht, hat China bisher zumindest offiziell, wenn man den Daily Press Briefings vom Außenministerium folgt, sich immer neutral verhalten. Intern im Inland, auch was zum Beispiel die Situation an den Universitäten angeht, gibt es natürlich eine extrem pro-russische Narrative. Das will China nicht nach außen tragen. Nach außen wollen sie als neutral weiterhin am Rande stehen, wollen sich nicht einmischen, wollen sich in solche Konflikte auch nicht hineinziehen lassen. China ist wirklich eigentlich mit seinem eigenen riesigen Land und der Taiwan-Frage absolut schon, also zu 100% beschäftigt. Das haben wir übrigens ja auch dieses Wochenende sehr schön in Singapur gesehen, beim Shangri-La-Treffen, wo sich der chinesische und der amerikanische Außenminister, ja, ich sag mal, ordentlich die Meinung gesagt haben oder gezofft, würde man vielleicht auch zu Hause sagen. Da ging es schon zur Sache. Und natürlich rückt in diesem Russland-Ukraine-Krieg diese Taiwan-Frage wieder in den Mittelpunkt. Will China das vielleicht auch mit militärischer Gewalt einnehmen, diese kleine Insel? Und wie positioniert sich die USA da? Aber eigentlich ist es das, worum China hauptsächlich geht. Die sind nicht wirklich daran interessiert, was da jetzt in der Ukraine passiert. Sie nutzen diesen Ukraine-Russland-Konflikt, um natürlich Amerika anzuklagen, die sie als wirklichen Verursacher dieses Konflikts mit der Osterweiterung der NATO sehen. Und das wird halt aus Propagandazwecken natürlich extrem ausgeschlachtet. Ansonsten bleibt China, wo es ist, nämlich in China.
Oder in Europa sozusagen, weil Europa ist ja einer der wichtigsten Partner. Aber apropos China bleibt in China. Braucht China denn die USA und Europa? Wie wichtig ist das tatsächlich? Oder kann China über die Binnennachfrage kommen? Das ist ja eines der ausgewiesenen Ziele. Und Corona war ja so ein Testbecken, Testlauf. Wie ist es denn, wenn wir vom Rest der Welt abgeschnitten sind? Und da konnte China ja mal gucken, einen Blick in die Zukunft sozusagen werfen.
Ja, und es war kein schöner Blick. Wir haben vorhin ja schon mal kurz beschrieben, wie es im Augenblick mit der Wirtschaft aussieht. Und es sind dramatische Zustände. Und deswegen bleibt auch der Exportsektor halt ein ganz wichtiger Treiber für die chinesische Wirtschaft. Wir haben jetzt gerade die Zahlen gesehen für Mai und die Zahlen sind hier nach oben gegangen. Und es sieht gut aus mit dem Export, über 16% gewachsen im Jahresvergleich. Beim Import ein bisschen weniger, aber trotzdem immer noch anständig. Ich glaube, es waren 4%. Zum die wir dann noch sehen konnten. Und insofern sehen wir, das bleibt für China extrem wichtig. Es ist ihnen auch klar, dass vom langfristigen Ziel größere Autarkie, größeres Verlassen auf die einheimische Nachfrage, muss kurz- und mittelfristig der Austausch mit Europa und den USA, den westlichen Nationen, der Handel mit diesen Nationen, der muss unbedingt geschützt werden. Ja, das wird ohne den nicht gehen, das weiß China auch. Und deswegen muss man das einfach in Parallelität sehen. Es ist ein bisschen Yin-Yang, ja, diese Suche nach größerer Autarkie, nicht mehr verletzt werden können, wie das zu Trump-Zeiten dann ja wirklich brutal ihnen vorgeführt wurde, wie verletzlich sie eigentlich sind. Das sind tiefe Wunden und das will China nie wieder erfahren. Aber gleichzeitig müssen sie sehen, dass sie halt diese Absatzmärkte brauchen, dass sie halt auch diesen Technologietransfer immer noch brauchen. In vielen Sachen, zum Beispiel Grundlagenforschung, hinkt China noch hinterher. Sie werden es nicht aus eigener Kraft schaffen und haben natürlich das Problem, dass sie immer noch und immer stärker dieser sogenannten Middle-Income-Trap, ja, diese Falle, ein kleineres Middle-Income-Land zu bleiben, weil sie halt sehr stark altern. Wir haben im Augenblick 10,7 Millionen Universitätsabsolventen, die in diesem Markt, wie er jetzt besteht, keine Arbeit finden. Und die großen Internetfirmen, die halt immer ein guter Arbeitgeber für Absolventen von Universitäten gewesen waren, sind im Augenblick eher dabei, Leute zu entlassen. Alles Folgen des Technologie-Tech-Firmen-Crackdowns 2021. Und insofern hat sich auch da China ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Also man muss aufpassen, dass die Brücken in den Westen, aber auch innerhalb des Landes, die Brücken zu den Privatunternehmen nicht einbrechen.
Ja, man sieht, dass auch die Aktien eingebrochen sind und damit wurde natürlich auch ihr vorgetroffen, der China Digital Leaders. Wie gehen Sie damit um? Wie positionieren Sie sich da gerade? Was passiert gerade im Fonds?
Naja, man muss halt auch sehen, das habe ich vor kurzem auf dem Vermögenstag der V-Bank in einer Präsentation auch gesagt, dass wir ja jetzt gerade, also März, April waren brutale Monate, 2021 war als Ganzes betrachtet kein schönes Jahr wegen des Crackdowns, aber wir sehen eine Rückkehr der ausländischen Investoren. Wenn man sich mal anschaut, wie sehr der Hongkong Stock Connect, da gibt es einen Northbound und einen Southbound. Der Northbound sind die ausländischen Investoren, die im chinesischen A-Share-Markt Aktien kaufen. Und der Southbound, das sind die chinesischen Investoren, die im Hongkonger Markt Aktien kaufen. Und da konnte man eine unglaubliche, eine Klammer sehen, dass die Chinesen an ihre eigenen Werte geglaubt haben und Hongkong eingekauft haben, während die Ausländer ein bisschen am Seitenrand standen und nicht im chinesischen Markt Aktien gekauft haben, aber jetzt massiv zurückkommen. Also wir sehen das sehr schön an der Entwicklung, zum Beispiel der MSCI China, der ETF von iShares, massive Mittelzuflüsse. Ja, der Crane Share China Internet ETF KVAB mit über eine halbe Milliarde Mittelzuflüsse jetzt um 20. Mai herum. Also wir sehen gerade jetzt erste Tauzeichen, dass wirklich dieser Winter endlich mal vorbei ist für die chinesischen Technologie- und Plattformunternehmen. Und die Investoren langsam zurückkommen. Es sind sicherlich jetzt die, die auf der Risikoseite ein bisschen stärker gepolstert sind und so etwas besser in Kauf nehmen können. Aber das ist natürlich immer ein Trend. Die sind die Ersten, die anderen werden nachkommen. Wir sehen das gerade sehr schön an der Entwicklung auch von Tencent, Alibaba. Alibaba hat seit dem 15. März, als JP Morgan gesagt hat, China ist uninvestable, hat Alibaba über 45% zurückgewonnen, Stand heute. Bei Tencent sind es 26%. Wenn man sich das mal anschaut, was da jetzt gerade im Markt passiert, glaube ich, ist das diese Tauwetterphase, auch wenn es heute Morgen einen kleinen Rückschlag gegeben hat, aber es hat natürlich auch immer noch was mit der Corona-Situation in China zu tun und natürlich auch die Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten haben da auch ein bisschen Gegenwind gesorgt. Aber generell, glaube ich, ist der Trend jetzt da, dass wir sehen können, seit Mitte März eine massive Aufwärtsbewegung.
Ja, wer dann jetzt nachkaufen oder einkaufen will, der braucht natürlich Cash. Wie sind Sie denn aufgestellt? Haben Sie genügend Cash? Sind Sie rechtzeitig in Cash gegangen, um jetzt wieder reingehen zu können oder wie ist die Lage?
Ganz genau. Wir hatten gut Cash auf die Seite gelegt. Das ist natürlich immer, gibt es ja Bestimmungen für Fonds, wie viel man da nur haben darf. Aber wir haben jetzt halt auch über die letzten 10 Tage Positionen wieder ausgebaut und angefangen nachzukaufen. Und man sieht das sehr, sehr schön. Da gibt es ein paar sehr interessante Reopening-Werte. Ich will jetzt nicht zu viele Namen sagen, aber ich glaube, ein Kuaishou ist sicherlich interessant. Ein Meituan ist sehr interessant. Bei den Consumer Goods würde ich jetzt mal sagen, im Sportbereich ein Li-Ning oder Anta, sehr, sehr interessante Werte. Und generell, die Chinesen können im Land jetzt auch wieder reisen. Hainan, die große Insel im Süden, wo sehr viel Duty-Free-Geschäft gemacht wird, da ist natürlich so ein Duty-Free-Player, auch sehr interessant, den man sich mal anschauen könnte. Wir haben also jetzt auch in letzter Zeit einige Nachkäufe gemacht und hatten auch das entsprechende Cash dafür zur Verfügung.
Ein Thema muss ich noch ansprechen, die Zinsen steigen. In den USA ist das bereits passiert. In Europa wurde das in der vergangenen Woche so stark committed, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass auch da bald die erste Zinsanhebung ansteht. Auch andere Länder, andere Notenbanken ziehen damit, Australien und. Im Lehrbuch oder nach Lehrbuch würde man ja dann sehen, dass Geld eher zuerst aus den Schwellenländern abgezogen wird. Muss man damit rechnen? Hat man das schon gesehen? Oder vielleicht, die Frage will ich noch anschließen, ist China bei dieser Bedeutung für die Weltwirtschaft und dieser Größe überhaupt noch als klassisches Lehrbuch Schwellenland zu lesen?
Also zur ersten Frage muss man sagen, das haben wir natürlich ganz klar im März, April gesehen. Ja, massive Kapitalflucht in China, das hat auch den Staatsrat, auch Xi Jinping in dem Fall dann besorgt. Da reden wir in den Märzwochen von über 15 Milliarden, die aus den Anleihemärkten raus sind, über 8 Milliarden, die aus den A-Share Equities rausgegangen sind. Aber der Trend, wie ich ja eingangs schon erwähnte, hat sich jetzt schon umgekehrt. Ja? Also die ausländischen Investoren sind zurückgekehrt und man sieht das ganz klar, dass also der Schmerz, der hat bereits im März, April stattgefunden und das ist mittlerweile alles eingepreist und die Investoren kehren zurück. Zu der zweiten Frage. Ja, also China möchte das natürlich immer gerne, so ein Schwellenland sein. Das hat viele Vorteile. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch ganz klar sagen, wenn wir uns gerade unter den Tech-Unternehmen ein paar Werte raussuchen, Konkurrenz zum Beispiel USA vergleichen, dann ist natürlich ein Tencent und ein Alibaba und ein Baidu mit seiner autonomen Fahrtechnologie und der künstlichen Intelligenz, das sind Weltklasse-Spieler. Und an dem Punkt kann man sicherlich nicht sagen, dass wir es hier mit Schwellenländern zu tun haben und dass ein Alibaba auf dem Niveau von Bangladesch unterwegs ist. Das ist natürlich nicht so. Und insofern muss man halt für bestimmte Segmente einfach mal sagen, wir kleben da jetzt kein Einheitsetikett drauf, sondern wir gucken ganz konkret in diesem Fall, in diesem Segment, in der Wirtschaft, bei diesem Technologieunternehmen, sind die wirklich Schwellenländercharaktere oder sind das wirklich schon als Weltklasse-Spieler zu kategorisierende Unternehmen? Und bei den Sachen, in denen wir hier investieren, sind wir natürlich, glaube ich, im Weltklasse-Thema unterwegs.
Was gäbe es denn für Events oder Geschehnisse, die dafür sorgen könnten, dass die Investoren zurück nach China kehren?
Ja, also wir glauben, dass so die wichtigsten Trigger-Events, ja, weil die richtigen guten Policy-Sachen werden ja seit Wochen, man kann es schon fast sagen, seit Monaten erzählt. Aber das reicht nicht. Wir brauchen Umsetzung, wir brauchen klare Handlungen und Ereignisse und Ergebnisse, an denen wir die Wahrhaftigkeit der Policy-Äußerungen messen können. Zum Beispiel brauchen wir unbedingt den Arndt Group IPO. Da war in den letzten Tagen ja wieder einiges an Gerüchten unterwegs gewesen, wurde aber dann von der CSRC auch als solche dann abgetan. Das ist im Augenblick noch keine Arbeit an einem Arndt Group IPO gibt. Aber das wäre mal so ein Ereignis, das ganz wichtig wäre. Zweite Ereignis, Didi ist ja jetzt in New York von der Börse gegangen. Seit heute Morgen werden sie über den Over-the-Counter gehandelt, also sogenannte Pink Slips. Und wenn Didi halt ein IPO in Hongkong hinbekäme und dafür das offizielle grüne Licht bekäme, das wäre ein zweites Ereignis, das natürlich für Investoren unglaublich wichtig wäre. Im Augenblick ist ja Didi quasi ja homeless. Ja, die haben kein richtiges Zuhause. Und ein drittes ganz wichtiges Ereignis ist sicherlich eine Vereinbarung zwischen der chinesischen CSRC, also dem Börsenregulierer, und der amerikanischen SEC bzw. PCAOB, ja, das ist diese Public Company Accounting Oversight, die im Augenblick ja mit einem Listing droht für chinesische Unternehmen, wenn sie sich nicht ihre Bücher zeigen lassen. Und da, wenn da jetzt wirklich mal endlich ein so eine Vereinbarung zustande käme und die chinesischen Unternehmen, die in Amerika gelistet sind, auch in Ruhe dort weiter operieren können und sich nicht Sorgen machen müssen, dass sie in 2 Jahren von der Börse fliegen, das wäre natürlich auch etwas, was extrem wichtig ist. Und vielleicht als viertes gleich hinterher, weil es damit verbunden ist, wieder mal ein richtig großer chinesischer Tech-IPO an der NYSE oder Nasdaq. Das wäre natürlich auch nochmal ein Signal, da würden die Sektkorken knallen.
Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Also Potenzial für Meldungen gibt es genügend. Haben wir ja in den letzten rund 15 Minuten alles besprochen. Herr Dr. Wormuth, vielen Dank.
Wunderbar, ganz lieben Dank. Auf Wiedersehen.
Börsenradio Network, der Kommentar.